Wir sind alles Lab. Eine neue Folge, eine neue Woche. Alex und Tom hier. Wir haben heute zwei Gäste aus einem auch uralten, quasi antiquierten, aber doch völlig neuem Land der Mittellande aus Stedingen. Wir haben zu Gast die Nina und die Laura.
Hallo. Moin.
Hallo euch. direkt meine erste Frage mit der Tür ins Haus. Nina, wie bist du eigentlich zu dem ganzen Spaß gekommen und zu Stedingen?
Du meinst zu dem ganzen Spaß Hobby, ne?
Auch?
Okay, cool. Ich weiß gar nicht, ich glaube 2016 habe ich das allererste Mal gelabt. Das heißt, ich bin gar nicht eine von diesen Personen, die schon seit antiquierten Zeiten irgendwie dieses Hobby betreibt. Und zu den Mittellanden, beziehungsweise darüber kann man ja eigentlich nur stolpern, aber explizit zu den Stedingern bin ich über Freunde geraten, im Grunde. Wir hatten ein paar lustige Cons zusammen, wir haben uns gut verstanden. Es waren so ein paar Elfkreuzer, mit denen man ordentlich feiern konnte. Und irgendwann hieß es dann, du Nina, hättest du nicht Lust, so ein bisschen Verantwortung in einem Land zu übernehmen, das wir neu aufbauen wollen, und du wärst dann nur Kriegsfürst, dann ist nicht so wichtig, die Rolle. Und dann habe ich, weil ich noch so ein Schisser war, und ich habe gedacht, ja, so viel Verantwortung und so, das will ich eigentlich gar nicht, aber war mir auch nicht ganz bewusst, was sie damit meinen. Und dann dann wurde ich da praktisch mit reingequatscht. Ich habe dann ja gesagt, weil ich die Menschen mag. Und dann hieß es plötzlich, ja, ist jetzt, ich muss dir nur sagen, das wäre die wichtigste Rolle, die wir derzeit haben. Und dann ist es so ein bisschen über mir zusammengebrochen. Und ich habe gedacht so, oh nein, jetzt bist du plötzlich diese Ritterin, die du nie sein wolltest. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die GSC-Rolle, die ich in dem Land Stedingen übernehme oder beziehungsweise übernommen habe, dass die mit mehr Verantwortung bekleidet ist, als ich sie jemals haben wollte. Und aber auch gleichzeitig mit wahnsinnig viel Möglichkeiten der Ausgestaltung, weil wie du gerade eben schon gesagt hast, ist das Land aus Äonen heraus wieder erhoben worden. Also es ist eine ganz alte Kampagne gewesen, ein altes Land in der Mittellandkampagne, die es irgendwann haben ruhen lassen, die ehemaligen SpielerInnen, und die haben dann, die Skaldentanz-Orga hat es dann wieder ausgegraben, hat gesagt, eigentlich hätten wir da Bock, was Neues drüber zu machen. Uns eine neue Geschichte auszudenken und es dann mal wieder zu bespielen, weil es nämlich so schön, die Lage in den Mittellanden so schön ist. Und ja, seitdem versuchen wir, das war kurz vor der großen Seuche, wie man so schön sagt, und seitdem versuchen wir so ein bisschen das Land wieder zurückzuholen und auch Cons dort zu veranstalten und eine Spielerschaft aufzubauen. Und ich glaube, das gelingt uns gerade ganz in Ordnung, würde ich mal denken. Ja.
Das heißt, es gibt die Stedinger Elfen noch, nicht mehr?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Derzeit gibt es nur eine Spielerin, die eine Elfe spielt. Eine Vila, wie wir sie jetzt nennen. Und ob die alten Spielenden da noch Ambitionen haben, bin ich mir nicht sicher. Ich würde mich aber freuen, wenn sie sich melden und Bock haben, weiterzuspielen.
Oh ja.
Okay. Laura, wie bist du, warum haben sie dich auch geködert? Gibt's auch so eine, hey, alles super?
Ja, das hat Nina übernommen.
Ah, okay.
Nina hat mir immer so vorgeschwärmt von ihrem Hobby und das ist alles so toll und hat mir Fotos gezeigt und Geschichten erzählt und von ihren Cons erzählt und ich war einfach immer so begeistert, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt mal mitkommen. Und dann hat sie mir von Stedingen erzählt und von dem Spielkonzept der Skaldentanz und ich fand das alles total toll. Und dann bin ich mit Nina auf meine erste Con gefahren. Es war eine ganz, ganz kleine, weil aufgrund der großen Seuche dann doch viele noch abgesagt haben. Und wir echt nur eine kleine Runde waren, was aber total schön war. Es ist ein super intensives Wochenende gewesen. Ja, und Nina hat irgendwann mal zu mir gesagt, ja, wenn was auf dich zukommt, dann sag einfach mal ja. Weil was soll denn passieren? Wir spielen das doch alles nur. Ist doch alles gar nicht so schlimm. Ja, also ich bin dann an dem Wochenende an meiner ersten Con aufgestiegen von einer, ich sag mal, Durchschnittsbürgerin zur Sippenmutter und Verantwortung über Land, Ländereien und Leute. Weil, sag doch einfach mal ja.
Das ist die Devise. Sag doch einfach mal ja. Und genauso sind wir dann auch zu diesem Podcast gekommen übrigens.
Genau.
Einfach mal ja sagen, könnte ja gut werden.
Ja, ja. Ist gar nicht schlecht eigentlich.
Bisher funktioniert das ganz gut.
Wir fahren gut.
Hervorragend. Also habe ich das richtig verstanden? Steding ist schon irgendwie so ein, ist das ein Ableger jetzt von Akron oder hat sich das aus der Spielerschaft entwickelt?
Also ein Ableger würde ich es nicht unbedingt nennen, aber so wie das so ist, je mehr Menschen gemeinsam ein Hobby haben, je mehr man sich so überlegt, was man so bespielen könnte und je älter so Länder und auch Alliances in dem Sinne sind, glaube ich, hat sich das aus dem Freundeskreis dort ergeben. Und Nico, unser Head SL, hatte eigentlich relativ schnell ein paar Leute zusammengefunden und hat gesagt, hey, wir haben da dieses alte Land und lass doch mal gucken, was wir damit machen können. Und dann eben auch eine Orga zusammengewürfelt, bevor Covid uns dann tatsächlich irgendwie da ein bisschen rausgewürfelt hat. Und das Spannende daran ist, dass die Nachbarländer hin zum Westen von dem gesamten Freundeskreis bespielt werden. Und dann war es praktisch naheliegend, dass man aus dieser Gruppe oder dass sich aus dieser Gruppe Bekannter und Freundinnen dann sowas bildet, die dann versuchen, da mal ein anderes Konzept anzubringen. Ja. Und daran waren wir dann, oder war ich dann auch maßgeblich beteiligt. Derzeit versuchen wir aktiv ein Regelwerk zu updaten so ein bisschen. Also es wurde ganz viel alte Lore und altes Regelwerk zusammengesucht, um dann eben dafür zu sorgen, dass wir so ein bisschen Basis haben, auf dem wir neu entwickeln können. Und dann hatten wir relativ viel Zeit, uns dann auch was auszudenken und so ein bisschen Freiheit auch. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, beziehungsweise klappt es immer noch, weil wir immer noch dabei sind, das zu bearbeiten und uns auch zu erspielen tatsächlich. Also es ist kein statisches Ding, was wir jetzt abgeschlossen haben und dann versuchen irgendwie damit dann für immer glücklich zu sein, sondern wir sind sehr rege auch im Austausch aufgrund der Thematik, die wir uns ausgesucht haben für das neue Steding in dem Sinne.
Ja. Und das heißt, die Lage ist schon an Okra, also ist das, seid ihr begrenzt? An begrenzt,
genau.
Liegt ihr an.
Also das wunderbare Reich Stedingen grenzt im Westen an Akron. Und im
also Rabenstein.
Ja, genau, im Nordwesten Akron, Südwesten Rabenstein, dann haben wir die Clanslande unten im Süden und Neuraben und im Norden sind die Saalschen Lande und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Anschluss ans Meer auch, also da ist auch irgendwo noch ein Hafen und so und es liegt eigentlich so mitten im Zentrum und ich glaube, das war so einer der Hauptgründe, weswegen sie gesagt haben, hey, dann nehmen wir uns das doch, wenn es gerade brach liegt, da können wir so ein bisschen Spiel mit reinbringen, weil das dann ja auch runtergeht da in die Turoknei und so und das finden die Akroner ja mal ganz gut, sich da zu prügeln.
Ja. Wie kann ich mir Stedingen so als Land vorstellen? Also malt uns doch mal ein Bild.
Wir haben in Stedingen eigentlich eine, was die Landschaften betrifft, eigentlich eine ziemlich diverse Fauna und Flora. Also wir haben dank Nico und den anderen Spielleitenden haben wir im Süden Berge, im Norden so ein bisschen Auen und wunderschöne Felder. Hm. Und dann haben wir so ein paar Wälder hin nach Osten und nach Westen hin dann auch recht viel Moor und Sumpf. Es gibt relativ solid viele Straßen und auch ganz viel Wasser, also ganz viel Flüsse, auf denen Stedingen eigentlich ganz gut zu bereisen ist. Das größte Problem von Stedingen ist tatsächlich der Bürgerkrieg. Der hat einiges niedergerafft so. Mhm. Und derzeit teilt sich das Land politisch in zwei Lager. Einmal die praktisch die Traditionalistinnen und einmal die Reformistinnen. Mhm. Und das geht entlang eines Flusses, der so mitten in der Mitte so durchgeht. Da sind auch ein paar größere Städte. Und eigentlich ist es ein schönes Land, um sich zu überlegen, wo man so herkommen möchte, wenn man versucht, die Russlawenzeit, also die frühmittelalterliche Zeit zu bespielen, klamottentechnisch und oder auch spätmittelalterlich, weil alles, was so ein bisschen Städte ist, ist so ein bisschen spätmittelalterlich und die Reformistinnen ziehen sich auch eher so ein bisschen spätmittelalterlich an. Das heißt, wir haben eigentlich für Spielende auch genug Möglichkeit von bis zu spielen, je nachdem, wo die Alliance daneben liegt.
Ja. Habt ihr da so einen Klamottenkanon für eure SpielerInnen?
Ja, so ein bisschen. Also wir haben uns tatsächlich überlegt, dass wir für die Traditionalistinnen eigentlich die Russ- und Norse-Klamotten ganz cool finden, weil wir schon eigentlich eher so ein bodenständisches Spiel spielen wollen, beziehungsweise Bild abgeben wollen. Mhm. Relativ gerade Schnitte, wie man das so kennt. Borten, schöne erdige Töne, natürlich auch ein bisschen was Kräftiges, einfach damit es ein geschlossenes Bild gibt. Mhm. Und dann in den Städten hätten wir natürlich gerne die bunten, wie sagen wir mal, die Bruchenträger. Da werden die Traditionalistinnen, das sind natürlich die Guten, die fluchen immer so ein bisschen über die Bruchenträger aus den Städten und aus dem Süden. Und wir haben das dann praktisch so ein bisschen aufgeteilt, dass die beiden Parteien gut optisch voneinander abgrenzbar sind und sich aber auch schön an historischer Kleidung eigentlich orientieren können, ohne dass wir zu viel Fantasy rausnehmen.
Ja. Habt ihr ein paar prägnante Städte, die man so vielleicht hört oder mit denen ihr auch in Time dann spielt?
Tatsächlich gibt es derzeit so eine Kampagne, die wir in Hanfmühlen machen. Da ist so ein, ich weiß gar nicht mal, da heißt, glaube ich, eine der Städte heißt Rabentrutz. Mhm. Da spielen dann natürlich auch die Rabensteiner, sind da immer ganz heiß drauf. Dann haben wir, das ist auch tatsächlich ganz im Westen. Und dann haben wir so ein bisschen so die Hauptstadt, die alte, die ehemalige, die ist dann Aldenburg. Da sitzt dann tatsächlich der, unser großer Widersacher Stanislav sitzt da drin und versucht dort die Reformistinnen zu organisieren gegen die Traditionalistinnen. Und ich glaube, einer der Städte, die derzeit auch in den Kampagnen immer mal wieder vorkommen, ist Bronwinshafen. Das ist dann unsere Möglichkeit, praktisch ans Meer zu kommen und auch Handel zu treiben. Mhm. Und ja, sonst finde ich Honigsee auch immer noch ganz schön, aber das ist, weil mein Charakter daherkommt.
Ja. Du sagst es gerade Handel. Was für einen Handel habt ihr da im Kopf?
Wir handeln eigentlich mit allem. Also wir können
das ist Korn. Städteabhängig.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen auch landschaftsabhängig, ne? Also
ja, genau.
Holz haben wir, weil wir große Wälder haben, wo wir ordentlich Holz abdingsen können. Also vor allen Dingen unsere Partei, die Traditionalistinnen, haben derzeit vor allen Dingen Zugriff auf Holz. Flachs, wir haben auch Hanf, mit dem wir handeln können. Wir haben wenig Viehzucht Vieh, mit dem wir handeln. Das ist eher zum Erhalt praktisch der Bevölkerung selbst. Und ich weiß nicht, bei uns wird auch ein bisschen Bernstein gehandelt, tatsächlich in der Familie. Und fällt mir noch irgendwas ein?
Ja, bei uns zum Beispiel ist es halt dann, also in Ochsleben Zuckerwatte, Disteln und Senf wird angebaut. Und damit wird in Ochsleben dann halt auch gehandelt.
Das klingt nach einer sehr spannenden Mischung.
Tatsächlich schon. Und wir haben halt auch die Möglichkeit, dadurch, dass wir praktisch an der Quelle sitzen und so wenig vorgegeben ist, falls Leute irgendwie sagen, ja, ich hätte Bock irgendwie bei Steineichen, da wo so schön viel Holz zu holen ist, da hätte ich Bock irgendwie meine Sippe anzuordnen, dann können die sich auch recht frei eigentlich überlegen, mit was sie so handeln wollen. Wir sind da wenig festgelegt und je mehr die Leute dazu oder Spielende dazu beitragen können, das Land aufzubauen, beziehungsweise auch geschichtlich aufzubauen, desto besser für uns. Weil das kennt jeder, der versucht, so ein Land mit Leben zu füllen. Je mehr Input man von außen bekommt, desto weniger Grenzen gibt es. Und das ist eigentlich ganz gut, glaube ich.
Ja. Also ist der Handel auch schon eher so an mittelalterlichen Vorlagen orientiert?
Ja, kann man schon sagen. Wir haben auch durch die eher ländliche Struktur eine recht einfache Basis. Es gibt zwar die Möglichkeit, auch Innovationen irgendwie vor allen Dingen in den Städten zu erwähnen. Und auch das Militärische ist recht weit entwickelt, eben wegen des Bürgerkrieges auch, der dort herrscht. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen würden, oh, in Steding wurde, weiß ich nicht, wurde der Dampfpanzer entwickelt. So ist es nicht. Aber wenn irgendjemand einen Dampfpanzer verkauft, dann nehmen wir ihn gerne. Ja. Wir sträuben uns nicht, aber es ist auch nicht so, als hätten die Menschen dort die Wahnsinn, also die große Zeit, so wahnsinnig viel Innovatives mitzubringen. Es wird eher importiert aufgrund eben dieses Bürgerkrieges, der das Land so lange stillgelegt hat. Ja. Und das ist ja dann geschichtlich auch der Grund, weswegen Städting so lange unbespielt war im Sinne. Das benutzen wir so ein bisschen als Telling hinsichtlich des Konfliktes auch.
Ja. Und aber Menschenhandel ist nicht dabei.
Nein, wir handeln nicht. Nein. Wir handeln nicht mit Menschen, wir handeln auch nicht mit Anderswesen. Ganz im Gegenteil sogar. Da herrscht aufgrund des Glaubens in Städting, gerade bei den Traditionalistinnen, ich weiß nicht, wie das bei den Reformistinnen ist, da müsste ich nochmal überlegen und aufschreiben, aber gerade bei den Traditionalistinnen handeln wir ganz bestimmt nicht, auch glaubenstechnisch ganz bestimmt nicht mit Anderswesen. Eher im Gegenteil, wir haben großen Respekt vor den Naturgeistern in dem Land und erzählen uns da lieber Geschichten über die Geister, als die Geister zu Geschichten zu machen, glaube ich.
Und dann mal auf ein solches Wesen zu treffen, ist für eine Traditionalistin auch eher was total Spannendes, Aufregendes und Schönes, anstatt was irgendwas Negatives. Mhm. Also.
Ja.
Okay.
Wer regiert eigentlich Städingen? Frage ich mich jetzt schon die ganze Zeit. Ihr habt so einen Gegenpart quasi erwähnt, zwei verschiedene Arten von Strömungen, aber jetzt ist das Land nicht gerade klein.
Stimmt, ja.
Und hat auch irgendwie so ein paar Ecken zu anderen Ländern, die bereisen euch sogar. Wer regiert das Ding?
Tja, wer regiert das Ding?
Genau, das ist die große Frage, warum es auch diesen Bürgerkrieg gerade gibt. Städting ist als Matriarchat eigentlich Königinnen regiert. Mhm. Die Königin ist allerdings verstorben. Offiziell ist die Königin Regentin oder bei uns eben die Kriegsfürstin Unna Jantarowska. Nun hat sich allerdings, wir haben ja jetzt schon öfter gesagt, der Gegenpart der Traditionalisten, also der Reformisten, hat sich Stanislav selbst zum König ernannt.
Mhm. Okay.
Der ist Onkel von der ehemaligen Königin. Und das letzte Mitglied der Königinnenfamilie nach Blut. Und er stellt jetzt den Anspruch und sagt, ich bin jetzt hier aber die letzte Person, die Königinnenblut hat. Und ich finde es eigentlich ganz in Ordnung, wenn ihr euch ein bisschen daran orientiert, was um uns herum passiert. Und da haben Frauen nichts zu sagen. Und Männer dürfen auch mal irgendwie wichtig sein. Und das hat sehr viel Anklang gefunden in den größeren Städten Städtings und dann gab es ein Zerwürfnis und dann war es praktisch so, dass Stanislav gesagt hat, er möchte gerne, dass Unna, also die Kriegsfürstin Unna Jantarowska, anerkennt, dass er die neue Königin Städtings wird und Unna hält dagegen und sagt, das geht nicht, weil du keine Frau bist. Und dadurch ist der Konflikt praktisch entstanden.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr traditionell zwar eine Feudalherrschaft auf Art einer Monarchie, aber den Traditionalistinnen ist es eher kein Feudalsystem im klassischen, sondern wir reden von einem skandinavisch-frühmittelalterlichen Clans-Sippensystem mit Wahl eines Jarls, was ja quasi deine Kriegsfürstin ist. Also die Darstellung.
Ja,
genau. Also,
ja.
Okay.
Also wir haben praktisch, um das mal ein bisschen genauer zu erklären oder so ein bisschen drumherum zu tanzen, wir wollen, beziehungsweise wir wollen oder wir spielen ein matriarchales System. Und zwar nach allen Regeln der Kunst mit dem generischen Femininum in der Formulierung und auch der Frauenvorherrschaft, wie man so schön sagt, um das gesamte Prinzip so ein bisschen aufzubrechen und auch für nicht nur in einem binären System zu halten, haben wir uns dafür entschlossen, mit ein paar unserer Spielenden zusammen, dass wir in Frauen und Nicht-Frauen unterscheiden und dort das so staffieren, dass es gibt eine Sippenstruktur und innerhalb der Sippe hat immer eine Frau, und das ist dann die Matka praktisch, die Sippenmutter, die hat dann das Sagen über die Sippe und alle Personen innerhalb einer Sippe oder die sich Sippen angeschlossen haben, stehen unter dem Schutz ihrer Sippe und dann eben auch unter der Judikative der Sippe, beziehungsweise der Sippenmütter. Und alle Nicht-Frauen haben aber nicht weniger wichtige Rollen innerhalb der Sippen. Bedeutet nur, dass die Entscheidungen, die entscheidenden Dinge und die großen Entscheidungen, die die Sippe betreffen, dann eben von den Sippenältesten, von den Sippenmüttern betroffen werden. Und davon wird nur ausgenommen, wenn man ein besonderes Amt hat. Und bei den Jantarowskas ist es so, dass Unna ein besonderes Amt hat als Woiwoda, aber nicht Sippenmutter ist. Also sie hat praktisch noch ihre Mutter zu Hause sitzen, die der auch ganz schön die Ohren lang ziehen könnte, während sie aber als Woiwoda die wichtigste Person in Stedingen ist, derzeit. Oder eine der wichtigsten Personen. Also da gibt es auch spannungstechnisch schöne Möglichkeiten, dramatisches politisches Spiel zu formen, in dem natürlich nicht nur das Patriarchat in dem Sinne dann als gegenspielende Fraktion ankommt, sondern auch innerhalb der Sippen nicht immer alles ganz so geklärt ist und man sich da auch ein bisschen überlegen kann, wie der eigene Charakter eigentlich so zu der Sippensituation steht. Genau.
Ja. Du hast eben auch noch gesagt, zum Beispiel die Sippenältesten. Es bedeutet aber nicht automatisch, dass die Ältesten in der Sippe auch die Sippenmütter sind. Gerade zum Beispiel in meiner Sippe ist es eben nicht so. Ich bin zur Sippenmutter ernannt worden und da gab es sehr viele Gegenparts, die halt auch gesagt haben, ach, die ist doch noch so jung und die hat doch noch gar nicht so viel Erfahrung. Dann war die auch ganz lange gar nicht zu Hause in der Sippe, sondern war in der Weltgeschichte unterwegs. Warum denn jetzt eigentlich die? Also das ist ganz unterschiedlich, wie in einer Sippe eine Sippenmutter ernannt wird. Und das ist auch, es gibt in jeder Sippe Regeln diesbezüglich. Und in meiner Sippe war es dann zum Beispiel so, dass ich Prüfung ablegen musste mit anderen Anwärtern gemeinsam. Und dann wurden auch Zeugen eingeladen. Und am Ende eines langen Wochenendes wurde dann entschieden, wer die neue Sippenmutter ist.
Ja, genau.
Das heißt, die Monarchie funktioniert tatsächlich bei euch, also das Matriarchat funktioniert tatsächlich über, wenn jetzt kein Bürgerkrieg wäre, ihr habt eine Königin,
ja.
Und ihr habt die Sippen, die von den Sippenältesten geführt werden, und aufgrund dessen hat man, steuert ihr quasi das komplette Land oder wird das komplette Land eigentlich gesteuert, weil es sehr, sehr kleinteilig ist, aber im Kleinteiligen sehr, sehr kontrolliert aufgrund des, du siedelst oder du lebst bei der Sippe, du bist der Sippe angeschlossen oder unter dem Schutz der Sippe, du hast dich nach dem Recht der Sippe zu richten. Damit wird auch über dich Recht gesprochen. Habe ich das so richtig so aufgenommen oder gibt es da noch irgendeine Instanz, die ihr jetzt gesagt habt, die da gerade rausfällt? Oder?
Ja, so ein bisschen. Also es gibt genau, wie du sagst, diese Kleinteiligkeit, dass die Sippen sich untereinander organisieren. Aber es gibt trotzdem, damit man das Land irgendwie zusammenhalten kann oder beziehungsweise als die Königin noch da war, musste sie ja irgendwie die Möglichkeit haben, mit den Sippen zu kommunizieren und auch verschiedene Verantwortungen auf Sippen zu übertragen oder ja so große Sippen zu übertragen, die ihr da helfen können, auch natürlich in beratender Stelle praktisch. Und da gibt es dann die Bojaren-Sippen und diese Bojaren-Sippen sind die persönlichsten beratenden Familien in Stedingen. Und die Sippe von Jantarowska, das sind die, die für die Rechtsprechung die Verwaltung bekommen haben und dadurch auch über das Kriegsrecht. Und deswegen ist Unna benannt worden sie ist praktisch berufen worden von der Königin. Und es hieß, ihr müsst aus der Jantarowska-Sippe eine Bojarin stellen. Und das war dann Unna, die dann die Verantwortung bekam, als die Königin starb, also die Kriegsfürstin Verantwortung. Dann gibt es noch die Sippe Zupanska. Die haben Handel und Finanzen vor allen Dingen zu regeln. Also die sitzen in so einer Stadt, die heißt Weinheim. Die sitzt relativ weit in der Mitte und an so einem großen Fluss. Das heißt, die sind relativ gut da drin, so ein bisschen die Hand auf dem ganzen Handel zu haben und haben dann eben auch jemanden, also im besten Fall natürlich eine Frau, an den Hof entsandt, um direkt naheliegend beraten zu können. Und dann die Resniska ist dann die dritte große Bojaren-Sippe und die sind vor allen Dingen für Militär und Diplomatie da. Die haben praktisch auch jemanden entsandt und so die kommen aus Rabentrutz, da ist dann noch ganz viel Militär, das ist alles in Hanfmühlen und die versuchen, oder beziehungsweise die sind dann praktisch Beratenden für vor allen Dingen den Krieg und das Militär und haben so dann die Kontrolle für das ganze Land. Also in jedem Landstreich haben sich praktisch Familien so aufgetan und die sind dann beratend jetzt an Unnas Seite. Und diese Bojaren-Sippen sorgen dafür, dass das Land einigermaßen stabil bleibt, indem sie sich eben wieder nach den harten Jahren des Bürgerkriegs geöffnet haben und gesagt haben, hey, wir brauchen irgendwie Hilfe. Unser Volk kratzt echt am letzten Nagel. Und Unna hat dann gesagt, okay, wir können diesen Krieg, wir müssen einen Waffenstillstand haben. Wir müssen einen Kriegsstillstand haben, Kampfstillstand, weil wir sonst kollabieren. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass wir Hilfe bekommen. Und deswegen wird das Spiel dann wieder aufgenommen. Und mit diesen Bojaren-Sippen versuchen wir dann eben das Spiel am Leben zu halten, auch ohne eine derzeit regierende Königin. Und die Hauptaufgabe von Unna Jantarowska ist es im Grunde herauszufinden, was mit dem Land weiterhin passieren soll, wer als nächstes regiert. Und ich kann euch sagen, dass die letzte Person, die das tun soll, ist Stanislav. Dem gehört echt in den Hintern gebissen. Boah!
Außer Stanislav und deine Unna, gibt es noch irgendwen, wo du sagst, ganz ehrlich, Wenn du nach Stedingen reist, dann solltest du diese Person unbedingt treffen, einen Tee trinken, ein Schachspiel mit ihr durchführen oder einfach nur sie malen oder was auch immer. Gibt es so eine Person, wo du sagst, oder ihr, wo ihr sagt, hey, diese Person oder Personen.
Alle Mitglieder der Rotte.
Stimmt, Laura. Okay. Erklär doch mal, Laura, was die Rotte eigentlich ist und warum man die alle malen sollte.
Genau. die Rotte von Steding ist eine Gruppierung von Frauen, die von Unna ernannt worden oder gerufen worden in eine Schwesternschaft. Das heißt, Unna hat festgestellt, dass sie Hilfe braucht und Frauen an ihrer Seite und auch Nicht-Frauen an ihrer Seite braucht, die zu ihr stehen und ihr immer zur Seite stehen. Und diese Schwesternschaft ist eben die Rotte von Stedingen. Und das sind selbstverständlich die Menschen, die man unbedingt treffen sollte.
Die sind nämlich alle Badass, das hast du vergessen zu erwähnen. Also ursprünglich war der Gedanke, dass wir so einen Prügeltrupp haben. Tobi kam auf mich zu und sagte, boah, du brauchst eigentlich so einen Prügeltrupp, der so mit dir durch die Gegend zieht.
Und den haben wir.
Wir haben den, aber er ist noch zu klein.
Vor allem
ein
Pöbeltrupp.
Den Pöbeltrupp, ja.
Eigentlich sind wir zurzeit ein ziemlicher Pöbeltrupp.
Das ist ein Pöbeltrupp, das stimmt. Aber was dazu auch dringend gesagt werden muss, wir müssen noch mehr werden. Das heißt, wenn ihr Bock habt, pöbelnde Nordfrauen zu spielen, die ordentlich prügeln wollen, bitte, bitte meldet euch.
Finde ich total charmant.
Es ist, ja, du. Wir sind auf jeden Fall charmant.
Andersrum allerdings auch genauso. Also für die Reformistinnen, auch da werden immer wieder gerne Leute gesucht. Also wenn ihr Bock habt, gegen den Pöbelhaufen zu sein und versuchen wollt, uns den Hintern zu übersohlen und dagegen uns anzutreten, dann könnt ihr das gerne versuchen.
Hauptsache dagegen.
Geil,
genau. Rennst du mit so einem Schild über dem Kopf drum, dagegen.
Ja, genau, also tatsächlich war das so der Grundgedanke und ich muss sagen, jetzt so in der Reflexion darüber, dass wir ja versuchen, genug Spiel zu bieten, es ist unfassbar schwierig, Personen zu finden, also vor allen Dingen Frauen spielende Personen zu finden, die wirklich Lust auf solche Konzepte haben. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, weil das natürlich auch immer viel Verantwortung ist, dann nochmal einen neuen Charakter zu bauen und so. Aber insgesamt ist es nicht so leicht. Und wir haben jetzt, glaube ich, in der Rotte aktiv spielend 4 Personen. Alle spielen derzeit Frauen. Und wir haben auch ein paar, die versuchen, Teil der Rotte zu werden innerhalb des Spiels. Also wo sie nicht von Anfang an gesagt haben, hey, wir fangen direkt als Rottenmitglied an, sondern die sich das erspielen möchten. Und das bietet als extra Spielanregung bei uns in der Truppe noch mal so ein bisschen Herausforderung auch. Und ich glaube, bisher haben alle eigentlich ganz schön viel Spaß da. Also wir kriegen das eigentlich ganz gut hin. Und das sind natürlich, wie Laura schon sagt, genau die Personen, mit denen man eigentlich auch mal sich hinsetzen will, um einen Tee, in Anführungsstrichen, zu trinken.
Ja. Ich finde das Thema Matriarchat und dann sozusagen also ein Mittelalterkonzept im anderen Kleid, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht, sehr spannend, weil wir ja gerade noch im Lab sind, was, glaube ich, zu 90% gefühlt zumindest patriarchatisch geprägt ist und auch die Strukturen, so das ist der Ritter und jetzt gibt es nicht so viele Ritterinnen. Und falls es dem geneigten Hörer, Hörerinnen hier schon aufgefallen ist, wir haben bisher nur weibliche Gästinnen gehabt. Ups, das ist natürlich kein Zufall, sondern wir möchten natürlich...
Was?
Na? Oh, Schock. Sondern natürlich auch gerne wieder mehr SpielerInnen in dieses Hobby ziehen. Und wie du schon sagtest, so manche Konzepte sind vielleicht SpielerInnen vielleicht nicht geheuer oder vielleicht nicht interessant genug. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr auch vielleicht im Spiel durch dieses starke Matriarchat, was ihr dann darstellt, eventuell auf Widerstand trefft. Wie ist denn, das muss ich muss da einmal reingrätschen mit dieser Frage. Wie sind da eure Erfahrungen, wie andere Spieler oder SpielerInnen auf euch reagieren mit diesem starken, hier haben die Frauen das Sagen, es gibt nur die Frauen, es gibt die anderen.
Ja.
Laura, schieß mal los.
Ich würde sagen, da ist von bis alles mit dabei. Also IT kommt es dadurch schon zu dem einen oder anderen Konflikt. Also das sind dann manchmal so harmlose Dinge, wie man sitzt an einem Feuer und der ein oder andere Herr ist überrascht davon, wie, was war das, wie streng Una doch sei. Warum sie denn immer so ernst ist und dass sie ja gar keinen Spaß hat.
Oh, ja, viel Verantwortung auch, ne?
Ja, genau, also es ja, kommt auch zu dem einen oder anderen etwas ernsteren Konflikt, würde ich mal behaupten. Also ja, also es ist doch schon immer mal, gibt es Menschen, die sich dem eben nicht, die sich das selber nicht vorstellen können oder die das ganz anders spielen und da sehr gegen angehen.
Mhm. Ja.
Was IT natürlich für Konflikt sorgt, spannendes Spiel generieren kann und solange das für alle immer noch ein gutes Spiel bedeutet.
Versuchen wir es auch nicht zu übertreiben, ja.
Genau, ja, ja. Das eben auch.
Ja. Wir haben halt uns tatsächlich aktiv zu überlegt, okay, was können wir denn machen, um den ganzen Bums, den wir aus unserem Alltag ja auch kennen. Also wir müssen es nicht überspitzen
in der Hinsicht, doch mal, aber wir leben
halt. Ja, genau, genau das. Wir leben halt in einem Patriarchat oder in einer patriarchal geprägten Gesellschaft. Und für uns selbst ist das ein großer Aufwand, das zu entlernen. Wir haben ganz lax gesagt, wir möchten gerne Matriarchat spielen. Und dann haben wir uns tatsächlich hingesetzt und haben überlegt, was bedeutet das eigentlich und wie möchten wir das gerne darstellen. Dann habe ich ein bisschen recherchiert über matriarchale Strukturen, nicht nur in der Geschichte, sondern auch in unserer heutigen Zeit noch. Es gibt ganz, 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 ganz wenige Kulturen, die das komplett durchziehen. Und wir haben dann uns an die... auch angeleitet durch ein paar der Non-Binary-Personen, die mit uns spielen, die dann gesagt haben, lass uns doch einfach das generische Maskulinum abschaffen. Mhm. Und dann habe ich in das Infodokument geguckt, das ich damals von Nico bekommen habe. Und das war komplett natürlich in dem generischen Maskulinum war es geschrieben. Und dann habe ich es fürs Quellenbuch erstmal komplett umgedreht. Und das war schon ein komisches Gefühl.
Ja.
Und dann haben wir halt auch gesagt, okay, wir möchten das gerne auch in der Sprache durchdrücken. Und ich kann euch schwören, es ist das Schwierigste überhaupt, die eigene Sprache so umzuändern, dass man das im Spiel IT gut rüberbringt.
Ja.
Und gleichzeitig sich dann auch darüber freuen kann, wenn Menschen da so ein bisschen drüber stolpern, die das nicht gewohnt sind.
Ja,
ist besonders schön, wenn wir gerade zum Beispiel Aslaig, einer der bekanntesten KriegerInnen, und wenn dann gesagt wird, die Kriegerin Aslaig und dann kommt Aslaig als großer, starker Mann ja, um die Ecke und viele so... Hat sie nicht Kriegerin gesagt?
Das ist gut. Oder wir hatten auf so einem Handelscon, da ging es auch darum, dass irgendwie aus den Clanslanden saßen da zwei und die haben gesagt, ja, wir brauchen für eine Kirche, die wir bauen wollen, brauchen wir Baumeister. Habt ihr Baumeister? Und dann habe ich da gesessen, habe die angeguckt und habe gesagt, naja, also ihr könnt schon Baumeister haben, aber wir würden euch lieber Baumeisterinnen geben, die verstehen mehr von ihrem Handwerk. Und dann diese Stille auch. Und auch nicht nur die Stille im Raum, sondern in den Gesichtern. So dieses, hä? Genau. Das heißt, diese kleinen Punkte, an denen man so merkt, wie Leute plötzlich dieses unterschwellige, diese unterschwellige Wahrnehmung dann plötzlich hinterfragen und sich so sich über sich selbst stolpern. Das sorgt für ein, das sorgt für eine andere Art von Konflikt, mit der wir so nicht gerechnet hätten.
Ja.
Und die uns immer wieder überrascht und die auch die Leute überrascht, mit denen wir spielen, würde ich mal behaupten.
Ja. Ich glaube, das ist ja jetzt fast im Zuge der Zeit oder Impuls der Zeit, ja genau das halt auch zu thematisieren. Oder halt auch, wenn ist Leute hinterher Fall, rauskommen und sagen, ich habe da mal drüber nachgedacht. Das hat, da ist ja schon ein bisschen was passiert in den Köpfen.
Das stimmt. Ja. Wir haben auch, wir haben angefangen, um es für uns einfacher zu machen, innerhalb unserer kleinen Gruppe, unabhängig von der Orga, kleinere Cons zu organisieren, um uns daran zu gewöhnen. Und es gab da, während der Pandemiezeit, da haben wir uns praktisch getroffen, in so einem kleinen See, und haben das dann mal ausprobiert, so wie sich das anfühlt, wenn wir sowas spielen. Und es war vor allen Dingen für unsere Mitspieler, also nicht nur für den Aslaik oder für die vielen anderen Männer, die mit uns spielen, war das dann eine neue Erfahrung, sondern auch für viele der anderen Mitspielenden, die gesagt haben, okay, mir hat noch nie jemand so zugehört. Weil die Jungs schon doll darauf geachtet haben, wie sie mit uns umgehen. Und das war ein ganz neues Spielgefühl für uns. Auch dieses Unterbrochenwerden in wichtigen Gesprächen oder dass einem nicht Gehör geschenkt wird. Da wurden wir dann auch in anderen Spielen schon von den Mitspielern bei uns in der Runde verteidigt. Dass irgendjemand von den Jungs dann gesagt hat, jetzt halt doch mal den Mund und lass sie doch mal ausreden.
Ja.
Oh, ganz gefährlich.
Das ist wirklich gefährlich. Weil dann plötzlich dieser Moment entsteht, in dem die Leute so überlegen, hä? Wieso denn das jetzt? Mhm. Und das ist genau dieser feinfühlige Konflikt, den wir damit praktisch provozieren und der dann tatsächlich auch dafür sorgt, dass wir danach in, ich weiß nicht, das machen nicht so viele, aber wir versuchen das regelmäßig zu machen, dass wir uns danach zusammensetzen und sagen, hey, was ist denn gut gelaufen, was ist denn nicht so gut gelaufen und wie haben wir uns gefühlt in bestimmten Situationen, und es wird dann doch schon davon, also die Jungs reden dann immer darüber und sagen, es ist schon wild, wie anders ihr spielt, wenn wir eure Supportrollen sind. Und dass es denen auch viel Spaß macht, das zu tun. Ich weiß nicht, der Spieler von Aslak, der heißt Björn, der hat mal gesagt, es macht so viel Spaß, euch einfach alles hinterherzutragen und ihr macht die ganze Arbeit.
Schön.
So schön.
Ja. Das heißt, ihr habt natürlich, wenn du sagst Supporter in den eigenen Reihen, aber auch Supporter anderer Länder, die jetzt vielleicht erstmal in erster Linie nicht mit dem Stedinger Konzept vertraut sind. Wen könntet ihr da zu euren Verbündeten zählen von den Ländern? Vielleicht auch nicht nur die unmittelbaren Nachbarn, die ihr ja schon zum Teil erwähnt habt, aber halt auch vielleicht Länder, die weiter weg sind, wo vielleicht
eine Freundschaft. Laura, schieß mal los. Du hast gesammelt, nicht ich.
Ja, ich war sammeln. Ja, mein Charakter ist Antonia und die ist gerade ganz viel im Imperium unterwegs und sammelt dort ganz fleißig Verbündete und ist gerade dabei, mit seiner Schar an Landsknechten da wieder zurück nach Steding zu kommen, und es werden immer mehr.
Imperium, hat Darth Vader sich auch schon angeschlossen.
So ungefähr, genau das. Wir haben jetzt praktisch einen Haufen Landsknechte, die natürlich alle darauf hoffen, dass sie genug Gold kriegen.
Ja.
Direkte politische Allianzen sind natürlich, wie vorhin schon erwähnt, irgendwie die Rabensteiner, die ganz großes Interesse daran haben, Steding zu befrieden, einfach auch nur für die Durchreise und für den Handel. Und natürlich auch die ordentliche monarchische und also die richtige Königin beziehungsweise die richtige Königinfolge wieder einzusetzen. Auch die Akrone haben daran großes Interesse, weil natürlich die Reise durch Steding viel einfacher ist als durch die Clanslande dann in die Turoknei zu kommen. Und sonst haben sich nur so lockere Verbindungen bisher ergeben. Wir haben aber auch noch nicht so viele große Veranstaltungen bespielen können. Mhm. Wir hatten jetzt, glaube ich, zwei kleinere Ambiente-Cons. Wir haben jetzt im Mai einen Ambiente-Con, der noch mal ein bisschen größer wird. Dann hatten wir einen Schlachten-Con, auf dem ist Laura auch gewesen. Da war der Plot allerdings weniger politisch, sondern eher Fantasy-lastig.
Ja.
Da gab es dann plötzlich Untote. Sowas gibt es übrigens in Stedingen eigentlich nicht. Das heißt, das war schon wild. Und dann müssen wir mal gucken, was noch an Cons kommen kann. Ja.
Ja.
Das heißt, ihr habt auch so klassische Feindländer. Also gibt es irgendwer, der gesagt hat, Stedingen Da möchte ich einmarschieren.
Den möchte ich ordentlich auf die Mütze hauen.
Genau. Stetigen sehen und einmarschieren.
Sehen und einmarschieren. Ich glaube, in Stetigen gibt es derzeit nicht viel zu holen, wenn ich ehrlich bin. Wir haben, soweit ich weiß, aufgrund dessen, dass das Land so lange nicht bespielt wurde, niemanden, der gesagt hat, hey, da gehen wir jetzt mal rein und klauen denen ihre ganze Zuckerwatte. derzeit ist die größte Widerwehr ist tatsächlich Stanislav und damit auch der Konflikt im Land selbst, auf den wir uns spielerisch dann auch so ein bisschen konzentrieren, weil es eine leichtere Kontrolle über die Feinde ist praktisch. Und da haben wir tatsächlich noch nicht so, also wir haben da eigentlich gar keine Spielenden, die die Fraktion darstellen. Das heißt, darüber würden wir uns natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn wir nicht mal Leute hätten in Bruche, die wir richtig bepöbeln können. Sonst müssen wir das am Ende noch selber spielen oder so. Oh je.
Ich sehe euch im Bruch herumlaufen.
Derzeit haben wir alle ordentliche Hosen an, ja? Ordentliche Russhosen und die Waden sind und gut schön gewickelt.
Ja.
Genau das.
Okay. Ja, mega. Ich sage gerade, als du sagtest, wer soll uns schon die Zuckerwatte wegnehmen, so im inneren Geiste, wir sind der Verbund der Dentisten und wir nehmen euch jetzt die Zuckerwatte weg.
Ja, man darf dazu nicht vergessen, es gibt tatsächlich auch noch eine weitere Fraktion innerhalb vom Land. Mhm. Wir hatten vorhin erwähnt, dass es neben den Menschen, die dort sind, auch Anderswesen gibt. Wir in Stedingen sagen dazu Geister und das sind dann eben dementsprechend auch heilige Wesen. Das sind dann von Geistern beseelte heilige Wesen praktisch, aber es im Grunde sind es genauso wie in allen anderen Ländern auch, Fantasy-Ländern auch, Elfen, Zwerge, Gnome, alles was so Gnolle, alles was so rumkreucht und fleucht haben wir bei uns auch, werden aber sehr als sehr heilig angesehen und haben im Grunde eine übergeordnete Position.
Ja.
Und dann haben wir noch Magier. Innen.
Achso, dann haben wir noch Magier.
Okay. Ja. Die haben so ihre eigene Insel. Die sind da irgendwo in so einem. Die wohnen an so einer Insel, die heißt.
Alcatraz.
Alcatraz, die haben wir ausgeladen aus unserem. Nee, so schlimm ist nicht. Zweistromgrad heißt diese Insel. Mhm. Die ist in der Nähe von Weinheim. Eine Karte kann man übrigens, wenn wir schon die ganze Zeit über irgendwelche Orte und Flüsse und so reden, da kann man auf unserem Instagram-Account tatsächlich sehen. Mhm. Da kann man mal dran vorbeigucken. Der wird von Laura fleißig befüllt. Mhm. Und dort leben die Magierinnen. Und die sind so ein bisschen außerhalb der politischen Ordnung auch. Das sind im Grunde magiebegabte Menschen, die dort einen weiteren Teil der die versuchen sich eigentlich rauszuhalten aus dem Konflikt zwischen Unna und Stanislav und dem ganzen Politischen, sorgen aber so gut es geht dafür, dass das Land stabil bleibt. Also helfen derzeit vor allen Dingen Unna dabei, mit Handel die Leute wieder dazu zu bringen, dass sie Essen und Kleidung und so haben, ohne dass der Konflikt sich zu sehr niederschlägt. Mhm. Die sind so ein bisschen außen vor.
Ja. Das heißt, also habe ich das richtig verstanden, Stedingen ist hauptsächlich von Menschen bespielt?
Derzeit hauptsächlich von Menschen bespielt. Ja. Wir haben bei uns in der Gruppe eine Spielerin, die derzeit allerdings inaktiv ist, leider. Aber sie hat sich dem angenommen und wollte den Elfen, oder wie wir sie dann nennen, Vila, gerne ein Gesicht geben. Und das war für die Konzepte, die wir bespielt haben, auch echt cool. Es hat viel Spaß gemacht. Auch da gibt es ganz viel Gestaltungsfreiheit. Und im Grunde gibt es da keine genaueren Vorgaben.
Ja.
Jede Person, die bei uns Zwerge oder auch Vila spielen möchte, ist frei, das zu tun. Mhm. Im Glaubenskanon selbst gibt es noch eine weitere Truppe, das sind die Gesa. Das sind die, also Gesa und Druiden gibt es noch. Die sind auch so ein bisschen speziell, die sind sehr im Einklang mit der Natur und mit der Umwelt. Und die Gesa sind so die, ich weiß nicht, sind so die wichtigsten Personen. Das sind so Frauen, die wohnen in so einem Wald und die kommen immer nur dann raus, wenn die Natur ganz besonders bedroht ist und die Menschen ganz besonders viel Scheiße gebaut haben. Dann kommen die raus und kloppen auf die Finger und sagen, so geht das aber nicht. ihr müsst jetzt mal ein bisschen aufpassen hier, dass ihr nichts kaputt macht. Und sind so ein bisschen, also die werden nicht bespielt, sondern sie sind so ein bisschen so ein Tool von der SL und sind auch ganz, ganz heilige Wesen. Und dann die Druiden, die sind auch so ein Tool von der SL, kann man aber besser bespielen, die sind dann so Ratgeber. Also die kommen dann, also Unna hat zum Beispiel einen Druiden, der bei ihr reist und der sorgt dann dafür, dass wenn Unna mit ihrer Kolonne durch die Gegend zieht, dass da nichts passiert, was die Geister irgendwie verärgert. Weil alles ist in Steding praktisch beseelt von Geistern.
Ja,
ja, es ist so ein recht also offenes Glaubenssystem, das recht niedrigschwellig ist auch.
Also das heißt, Geister sind okay, aber ich habe vorhin rausgehört, so Skelette und Untote oder sonst Untote. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht.
Nein, sowas gibt's.
Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen?
Das gibt's auch nicht.
Achso, das gibt's gar nicht. Okay, gibt's doch gar nicht.
Gibt's gar nicht. Nein, das kann's nicht geben. Wie machen die Akrona? Es gibt nur ein Leben, der Rest ist, die müssen dann direkt wieder niedergemäht werden. Das geht nicht.
Gibt's sonst noch andere Rassen, wo Stehdinger so ein bisschen angespannter wären, wenn sie die jetzt sehen?
Du spielst auf Orks an, oder?
Wahrscheinlich alles
rein theoretisch.
Nicht, obwohl sind Orks Humanoide, sind Goblinoide, ne? Also Goblinoide-Rassen, Tierwesen, Feen, was da sonst noch so kreucht und flattert.
Eigentlich nicht, oder Laura?
Nee. Also dadurch, dass wir also auch Orks in den Berglandschaften haben in Steding,
ja.
Ja, genau, ist es selbst da so, solange die uns nichts tun, tun wir ihnen auch nichts. Und dann ist es eher ein, wir leben alle friedlich miteinander in Steding. Uns ja, egal, welche Rasse. Wir sind da allen sehr offen gegenüber und eben dadurch, dass Steding so naturverbunden ist, ist jedes Leben, was die Natur gibt, gerechtfertigt und ja.
Ja, alles, was von Mutter Natur beseelt wurde, praktisch.
Ja, genau.
Diese Magierinnen in ihrem Flussgefängnis.
Das klingt jetzt so gemein.
Ja, wirklich.
Nennen wir es Flussheimat?
Ja, viel besser. Gut. Viel besser.
Was von zwei Strömen. Sie kommen da nicht raus, außer es ist gleichzeitig Ebbe. Ich habe schon verstanden. Aber sind die irgendwie, habt ihr eine Akademie? Sind die da irgendwie, kann ich sie mir als Hermetikerinnen vorstellen, als irgendwie keine, als Elementaristinnen oder als irgendwie böse Nekromantinnen?
Böse Nekromantinnen. Nee, tatsächlich muss man das so sagen wie, was wären denn Magierinnen ohne ihre Akademie-Mimi? Natürlich hat Zweistrom gerade eine Akademia und beziehungsweise eine Akademie-Mimi und die heißt Akademia Stedigensis. Oh Gott, was für ein schwieriges Wort. Und das ist eigentlich keine Stadt irgendwie auf einer Insel, sondern das ganze Ding ist praktisch die Akademie der Magiergilde Stedings. Und die hat dort ihren Hauptsitz und Ursprung, aber Magierinnen sind in ganz Steding verteilt, sind natürlich auch im Gefolge von Unna, weil auch sie eine magische Begleitperson dabei hat im Grunde, die beratend zur Seite steht. Und die halten sich halt vor allen Dingen diese Neutralität ganz weit oben. Und ich glaube, da kann man alles finden an Magie, Begabung, würde ich mal sagen. Aber die wenigsten wirken wirklich große Magie, sondern versuchen eher mit ihrem Wirken das Gleichgewicht zu halten, als tatsächlich irgendwie Feuerbälle gegen Stanislav zu schmeißen. Das wird nicht passieren.
Also sonst hätten wir das schon genutzt.
Ja, sonst hätten wir das lange genutzt. Schon lange, lange, lange.
Bedeutet für mich, also Magie, ich stelle mir bei euch Magie eher so, wenn Magie auftritt, also Thema Druide oder Thema Geisa, dann ist das etwas sehr, sehr Besonderes. Also ihr benutzt dieses Element der Magie als als i-Tüpfelchen der Geschichte. Wie ist das mit Religion? Ist das da auch eher so, naja, jeder ist sich sein eigener Gude? Oder ist das eher ein, wir haben da so einen Dorfdruiden, der erklärt uns jeden Sonntag zur Mittagsstunde, wenn er schön mit der Tempelglocke geläutet hat, was hier los ist, und erzählt uns von der Welt?
Oh, diese Vorstellung gefällt mir so gut, vielleicht übernehme ich das.
Gerne. Ich darf mich gerne zitieren, ich freue mich drauf.
Bitte. Wie Laura das vorhin schon gesagt hat, ist halt der Geisterglauben ist eher so ein persönlich gelebtes Verständnis der Umwelt, in der wir uns befinden dort. Dadurch, dass wir ein Vielgötterglauben haben ohne oder ein Vielgeisterglauben ohne Götter wirklich zu benennen. Also es gibt, wahrscheinlich gibt es irgendwo Familien, die sich irgendwie dazu gebracht haben, Geisterwesen oder Geistererscheinungen Namen zu geben, wie zum Beispiel den Elfen, wie wir sie Vila nennen. Allerdings gibt es da keine Einzelnen, die gehuldigt wird, sondern eher der Natur an sich. Und mit diesem Glauben, dass die ganze Natur beseelt ist von Geistern und nur deswegen funktioniert, hat sich praktisch die Kultur entwickelt. Und das wird ziemlich ernst genommen. Also wir hatten jetzt gerade erst, letztes Jahr haben wir Apfelfest gefeiert und da hat sich schon gezeigt, wie schön man diese Art von Religionen und dass man irgendwie Geister, die, also dass man die Sommer- und Frühlingsgeister dann auch schlafen legen muss und so, dass sich daraus auch echt schöne Geschichten entwickeln lassen, wo wir noch in den Kinderschuhen stecken, aber es gibt da ganz viele Möglichkeiten, die durch ihre Freiheit auch ja ein bisschen einschränkend sind, weil man eigentlich im Grunde alles machen könnte, solange es eben in dieses Raster von die Geister sind gut passt. Ja. Und die Druiden, die entscheiden übrigens selbst, ob sie die Glocke läuten wollen oder nicht. Also gibt es nicht irgendwie so ein Amt, das man dann bekleidet und dann geht man zur Druidenakademie, sondern die Druiden, die wohnen eigentlich, ist es eher so wie so, ich glaube, es werden wir einfach dazu, die schälen sich wahrscheinlich einfach aus irgendwelchen Bäumen raus, ja, sind dann beseelte Weise und stehen da mit Rat und Tat zur Seite. Und wenn man dann versucht, irgendwie ein großes Bauvorhaben zum Beispiel zu starten und irgendwo ein Haus hinzusetzen, dann sollte man vorher einmal mit einem Druiden darüber reden. Der kann dann mit den Geistern im Boden reden, ob die Steine da überhaupt weggeschafft werden dürfen. Mhm. So ist der Grundgedanke.
Ah, ja.
Ja.
Ja, wir hatten das auf der letzten Con zum Beispiel auch, wo wir dann halt auch Begegnungen mit Untoten gemacht haben, dass wir Stedingerinnen total verzweifelt waren, weil sowas in Steding halt überhaupt nicht vorkommt. Wir waren dann sehr dankbar, dass Rabensteiner und Akrona da waren, die sich damit scheinbar schon auskannten und die uns da sehr unterstützen konnten, weil alle Stedingerinnen standen erstmal sehr angewurzelt da. Also, was ist das? Das ist gruselig, das gefällt mir nicht und ich möchte jetzt bitte gehen. da war es dann aber auch so, dass wir Stedingerinnen uns aufgemacht haben in den Wald und einen Druiden gerufen haben, damit er uns unterstützt und sagen kann, was hier eigentlich gerade passiert und wie wir die wieder loswerden und was wir tun können, um die wieder loszuwerden. Und das ist dann so ein bisschen ein Hoffen und Daumen drücken, dass ein Druide einen auch gehört hat und auch wirklich erscheint. Und wir hatten dann auch das große Glück, dass jemand gekommen ist. Also es ist dann auch für uns nicht selbstverständlich, dass die Druiden immer da sind.
Okay. Ich war für eine Sekunde abgelenkt durch die Katze.
Alles gut. Ja, Pippin findet es blöd, dass die Bürotour zu ist. Und deswegen muss er jetzt mal ein bisschen schimpfen hier.
Jetzt lass ihn schimpfen, genau. Also ich habe jetzt verschiedene Gruppierungen bei euch rausgehört. Also wir haben die Traditionalistinnen, wir haben die Reformistinnen.
Ja.
Es gibt Magierinnen und es gibt Druiden und es gibt Stanislav.
Genau, jetzt gibt es Stanislav.
Stanislav, das sind aber die Reformistinnen.
Achso, das sind die Reformistinnen. Ja, also das ist der Kopf der Reformistinnen.
Genau.
Oh, verstehe.
Oder auch, also wir nennen sie auch einfach manchmal Stanislavistinnen.
Oh. Ja, Stanislavistinnen sind es nämlich. Oh. Wahnsinnige
Slavistinnen, nee, nicht ganz.
Slavistinnen, genau.
Gibt es noch andere Gruppen, also wenn man sagt, okay, wir bieten noch, keine Ahnung, was an. Ich meine, das ist ja schon eine Menge, aber gibt es noch andere Gruppen?
Ich finde auch, dass es schon eine ganz schöne Menge ist. Natürlich gibt es auch da die Möglichkeit, einfach auf die Orga zuzukommen und zu sagen, hey, ich habe eine coole Idee für einen Haufen Tierwesen, die irgendwie in den Bergen wohnen. Gibt es da eine Möglichkeit dafür, sich was zu überlegen?
Ah, ja.
Genau, es gibt halt auch die Möglichkeit, dass man da noch mehr dazu erfindet, wenn man jetzt im Grundkern von dem, was wir anbieten, noch nichts hat finden können. Insgesamt sind allerdings die Hauptgruppen soweit benannt. Ja. Der Adel zeigt sich, wie schon erwähnt, im Grunde in der Hierarchie, in den selbstgewählten Hierarchien der Sippen selbst. Und dann gibt es so ein paar wichtigere Adelspersonen, die dann nochmal einen extra Titel irgendwie haben. Wie wir schon erwähnt hatten, dann die Bojarensippen, die allerdings fest vergeben sind und auch so ein bisschen für die Geschichtsstruktur wichtig sind.
Ja.
Und dann eben Wojwoda Unna und Jantarowska, die dann unsere Truppe vor allen Dingen umfasst, mit denen man dann ebenso interagieren kann. Und dann gibt es noch so die Wodika. Das sind im Grunde die größeren Sippen unter den Bojarensippen in den Landstrichen. Und die haben dann in der Zeit des Bürgerkrieges die Möglichkeit bekommen, zu verfügen über Land und über Familien dort, damit der Krieg oder die Menschen im Krieg besser organisiert werden konnten. Mhm. Und das können, also das sind vor allen Dingen Personen der Sippen, die als fähig erachtet werden von innerhalb der Sippen selbst. Das sind so ein bisschen, das kann man so vergleichen mit, ich weiß nicht, mit einem Graf oder so, der sich dann eben um bestimmte Landstriche halt kümmert. Das sind so die nächsten unter den Bojaren-Sippen.
Ja.
Ja.
Wenn ich jetzt so Mitspieler von euch bin oder euch auf dem Con treffe und denke, ach Mensch, ich nähere mich da mal an, habt ihr so einen Tipp für Spielerinnen, die auf euch zukommen und sagen, was würden die beachten wollen? Oder wenn sie euch so richtig anpissen wollen, wie würde das zum Beispiel gehen? Geht ja auch so. Laura, hast du da noch eine Idee? Also so wie du Steding erlebt hast, Handbook für Mitspielerinnen.
Ja, also auf der letzten Ambiente-Con, auf der ich unterwegs war, hatte ich genau das, dass jemand da richtig Bock drauf hatte, mir da ans Bein zu pinkeln, sag ich jetzt mal. Wir sind OT gute Freunde, deswegen konnte ich damit IT ziemlich gut umgehen, weil mir gerade Konfliktspiel nicht immer ganz so leicht fällt. Bei einer Person, die ich dann so gut kannte, war das für mich kein Problem. Andere bei uns in der Gruppe können da deutlich besser mit um. Aber er hat IT sehr doll drauf angelegt, mich ständig zu unterbrechen oder mit anderen drüber zu sprechen. Ach, guck mal, die Komische da und die macht doch auch alles irgendwie, die spricht total komisch und dann nimmt die sich als Frau auch total ernst. Das könnte ich ja selber gar nicht. ging dann so weit, dass wir irgendwann auseinandergerissen werden musste, weil ich dem dann den Kopf einhauen wollte.
Ich liebe sowas so sehr,
ja.
Weil so offen ausgelebter Konflikt auch so viel Lustiges sein kann, vor allen Dingen, wenn es an genau sowas festgemacht wird, wo ja auch der Konflikt eigentlich für uns auch erstrebenswert ist, herzuerspielen praktisch. Ich mag das sehr, wenn das so schön aufgeht.
Also harte patriarchische Strukturen zu sagen, Weib, schweig.
Genau das.
Da hat man dann eine große Gruppierung an Menschen bei uns, die dann aufstehen würde und ja.
Wir haben tatsächlich ziemlich viel darüber gesprochen, wie wir diese Art von Spiel erwidern möchten. Nicht nur das unterbewusste Spiel, sondern auch das direkte Konfliktspiel. Das heißt, man kann es immer gerne challengen. Wir haben eben so kleine Mechaniken uns überlegt, wie wir darauf reagieren wollen. Ja. Und meistens, das, was nämlich auch auffällt, ist, dass wir in unserer Truppe alle recht groß sind. Also nicht alle, aber viele von uns sind ziemlich groß. Mhm. Und wenn dann so 3, 4, 5 Lulatsche so von so einem Tisch einfach aufstehen, wortlos, während irgendjemand unterdisrespektiert, dann ist das schon cool. Das macht schon viel Spaß. Und genau dieses Spiel, das bei Machtpositionen ja immer so ein bisschen heikel ist. Man hat ja keine Macht, sondern man bekommt die Macht ja zugespielt. Ja. Da haben wir uns schon ziemlich viel überlegen müssen, damit wir nicht zu frontal sind, aber frontal genug, dass es genug Spiel erzeugt, das aber nicht im Konflikt dann nachher zu unangenehm wird. Ja,
dass es nur darum geht, also Konflikt zu haben, oder?
Genau, das wollen wir halt nicht, sondern wir wollen das schon ein bisschen mitspielen. Und deswegen, wenn man uns freundlich gegenüber sein will, kann man immer Schnaps mitbringen übrigens. Unna kann man immer einen Apfel geben, da freut sie sich. Alles auch Apfelkuchen ist immer gern genommen. Insgesamt sind wir, glaube ich, eine ganz verträgliche Truppe. Also auch wenn
wir sagen, also wer mit gucken, Essen und Getränken kommt, der wird immer herzlich begrüßt.
Das ist richtig. Und es wird auch nicht, also die Ablehnung oder die es ist nicht so, dass wir mit anderen Spielenden irgendwie und mit anderen Spielenden, die jetzt keine Frauen sind, irgendwie schlechter umgehen würden. Auf keinen Fall. Wir sind da schon ziemlich gut geübt drin. Wir müssen dann halt, also es muss man dann halt nur aushalten können, dass Una dann sagt, oh, du bist also Ritterin.
Mhm. Ja.
Das können nicht alle.
Ja. Oh, ich würde das so abfeiern. Ich habe da so Bock drauf.
Ja, das macht doch wahnsinnig viel Spaß. Komm gerne dazu, Alex. Komm gerne dazu.
Ja, macht sehr viel Spaß auf einem Ritterturnier.
Ja.
Ja. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß.
Ja, das, ja. Wir versuchen es ja in dem Podcast auch. Also wenn vielleicht die geneigte Hörerin merkt, dass ich das teilweise auch noch lernen muss, aber weil es einfach so alte Strukturen sind. Ich meine, Leute, ich werde jetzt fast 50. Ne? Ja. Und das heißt, ja. Und ich merke immer wieder, dass ich in Gewohnheiten, das ist eine Gewohnheit, aber ich auch eine Gewohnheit, die ich ja ändern möchte. Das ist eine Entscheidung. Mhm. Ne? Und selber hinterher beim Editen zu merken, ach verdammt, da hast du schon wieder nur das männliche Wort genommen. Aber ich glaube, dass das trainierbar ist. Es ist hörbar, es ist trainierbar. Und wenn man oder Frau sich darauf konzentriert, sich selber dabei zu ertappen, heißt es ja dann ertappen und umschalten. So. Und mehr ist es dann ja eigentlich nicht. Mhm. Und ich freue mich dann immer, wenn das irgendwo anders durchgezogen wird, dann wirst du ja auch mitgerissen. Also ich werde dazu animiert, mehr auf die Sprache zu achten. Und der Tom ist ja auch schon sehr geschult darin, die weibliche Form dann zu benutzen. Auch teilweise bei Begriffen, wo ich denke, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob es da jetzt überhaupt eine weibliche Form von gäbe. Aber ich finde es wichtig und ich finde es vor allem auch mal cool, das ins Spiel zu tun, obwohl natürlich wahrscheinlich viele Leute die Augen verdrehen würden oder nicht viele, aber einige vielleicht sagen, hey, jetzt habe ich den Feministen-Scheiß jetzt auch noch im Lab.
Ja, ne? Wobei genau dieser Punkt, ne, da muss man halt auch überlegen, so frei wir uns in unserem Hobby fühlen, ist unser Hobby auch immer, weil wir die Menschen sind, die dieses Hobby bespielen, haben wir dort auch immer die realgesellschaftliche Struktur abgebildet. Und natürlich gibt es Leute, die wollen das nicht, aber man kennt es ja, man muss nicht mit jedem spielen. Und für diejenigen, die das spannend finden, mit diesem Spiel zu spielen im Grunde, mit denen bespielen wir das gerne, weil es für uns genauso eine Herausforderung ist. Also es ist nicht so, als würden wir morgens in unseren Zelten aufwachen und werden dann von der Muse geküsst und könnten nur im generischen Femininum reden. Das ist nicht so. Aber wir versuchen auch nicht zu streng mit uns zu sein, weil genau wie du das nämlich schon sagst, so man ärgert sich dann darüber, wenn es mal nicht klappt, aber wir freuen uns eigentlich viel mehr, wenn wir es dann hingekriegt haben und wenn wir dann in diesen Flow reinkommen.
Ja.
Mit der Sprache, die sich verändert, verändert sich dann auch so ein bisschen die Sicht.
Ja.
Das ist eigentlich ein cooles Konzept, das mal auszuprobieren.
Total, mega. Ich finde das mega spannend.
jetzt ist eine meiner letzten Fragen, die ich noch habe, bevor ich quasi fragenlos glücklich bin. wenn Mensch bei euch mitspielen möchte, an wen wendet er sich? Oder an wen wendet es sich?
Die Personen, die bei uns mitspielen möchten, die können sich vor allen Dingen an die Skaldentanz-Orga wenden, weil dort im Grunde so ein bisschen der Kern des Wissens auch sitzt. Nico ist neben den Leuten, die das tatsächlich, wie wir bespielen, ist er der Herr über die Timeline und über den Plan und über alles, was man eigentlich wissen will. Und er kann dann relativ gut auch Informationen weitergeben, damit man sich das erstmal angucken kann. Und dann haben wir einen Discord, so wie die meisten Gruppen das jetzt so haben, auf dem man sich auch informieren kann. Und dann kann man sich überlegen, ob man Steding selbst bespielen möchte, also als eine eigene Truppe. Und dann stellen wir auf jeden Fall alle Informationen dafür, weil das ist etwas, wo wir auf jeden Fall Bock drauf haben. Denn derzeit die aktivsten Spielenden in Steding sind wir als Jantarowska-Truppe um Unna herum. Und das bringt natürlich auch andere Konflikte und Abhängigkeiten mit sich. Und wenn man bei uns als Jantarowska-Truppe mitspielen will, dann kann man uns erstmal kennenlernen, glaube ich. Weil wir auch eine Freundesgruppe sind natürlich, die das bespielt. Und ich denke, dass man da geschichtlich natürlich immer anknüpfen kann und wir können immer über alles reden. Aber wie wir das dann bespielen, besprechen wir dann so. Die einfachste Art und Weise ist wirklich, bei der Skaldentanz-Orga mal zu gucken und sich dazu zu melden. Die haben auch so eine Webseite, richtig. Also da kann man auch so Infos kriegen dann.
So oldschool?
Ja, so richtig oldschool.
Cool. Erzählt mal, was wo sagt ihr, jeder, gib mir ein so ein klassisches Kernmoment, wo ihr sagt, wenn eine Neuspielerin nach Stedingen kommt und sagt, hey, das möchte ich gerne erleben. Was ist so für euch der Kernmoment, der das ausmacht? Jeder so gern einen, dass wir einfach mal so dieses, das sagt euer Bauchgefühl, das ist Stedingen für euch.
Laura, fang mal an.
Uff. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Ich finde, es sind ganz, ganz stark einfach die Menschen, die Stedingerin selbst, die man da, die man erleben sollte oder ich sage, die man erleben muss, weil erst dann kommt Steding richtig rüber. Also umso mehr wir auch sind, die von unserer Gruppe präsent sind, umso mehr fühlt sich das nach Steding an, umso mehr einfacher fällt mir das auch, das da, dann zu spielen, auch mit dem generellen Femininum, wenn wir das in der Gruppe machen, wenn wir mit 6, 7 Leuten vor Ort sind, die sich ja, als Stedingerin da durchsetzen wollen, gegenüber allen anderen, die da sind, das ist dann für mich Steding und diese Naturverbundenheit. Ich glaube, das spürt man bei uns auch ganz, ganz stark, dass wir das alle jederzeit leben, jeder auf seine eigene Art und Weise so ein bisschen. Aber also dieses Naturverbundene und die Menschen in Steding, also das macht es für mich aus, das muss man erleben.
Ja, gerade auch so.
Kann ganz unterschiedlich sein.
Ja, gerade wo du das auch so sagst mit dem Naturglauben. Wir hatten auf dem Apfelfest diesen schönen Moment, wo wir uns überlegt hatten, dass wir wollten ein Fest feiern. Eigentlich wollten wir ein Fest feiern. Und gesagt, okay, wir brauchen irgendwie einen Grund, ein Fest zu feiern. Was machen wir? Wir brauchen Essen. Es geht um Äpfel. Im Grunde ist es ein Erntedankfest gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie eine Tradition und eine Geschichte, die das begleitet, damit es irgendwie funktioniert. Und dann haben wir uns was überlegt und haben dann so Strohpuppen gebastelt. Haben dann die Geister der Ernte dort einziehen lassen, die Sommergeister, die natürlich dafür gesorgt haben, dass Äpfel wachsen und so und dass wir eine gute Ernte haben. Und die müssen dann schlafen, damit sie nicht von dem Frost geholt werden. Und deswegen haben wir dann so Puppen, also die Nichtfrauen haben dann Püppchen gebastelt und wir hatten unabhängig von uns nur 2 Gäste dabei. Und ihr hättet es sehen sollen, wie sich gestandene Männer hinsetzen und kleine Strohpuppen basteln und den Spaß so ihres schön. Lebens dabei haben. Das war so schön, weil wir die dann dazu auch Geschichten gelesen haben. Und das hat dem ganzen Ambiente sehr, sehr viel gegeben. Und der Moment, den ich am liebsten mochte, war, da haben wir das allererste Mal unser Konzept rausgeworfen in die Welt. Und da saßen wir an einem Feuer, das gar nicht unser Feuer war, das war so ein allgemeines Feuer. Und ich habe das dann einfach eingenommen und habe dann auch mal Leuten, die vorbeigekommen sind, habe ich mir gesagt, setzt euch doch dann mit ans Feuer. Und die waren alle ein bisschen verwirrt, weil wir das ganze Wochenende eigentlich NSCs waren. Und nur am letzten Abend unsere Charaktere rausgeholt hatten. Und da gab es diesen wunderschönen Moment, dass ich einen unserer Nichtfrauen, der Spieler heißt Quint, wir haben dann zu Quint bzw. Videa haben wir dann gesagt, magst du noch Feuerholz auflegen und magst du mir noch einen Schnaps geben? Und irgendjemand hat das dann gesehen, dass ich Videa die ganze Zeit darum gebeten habe, dass er sich um das Feuer kümmert und. Und dann sagte er, ja, leg noch mal Holz auf. Und Videa hat gegen den Holzstapel getreten und hat gesagt, du hast mir überhaupt nichts zu sagen.
Ah, das war schön.
Das war, und wie laut er auch geworden ist, er so, oh Gott, ich habe dieses Gefühl. Weil das so missverstanden worden ist, dass er unsere, die Person ist, die sich um alles kümmert. Dabei macht er das eigentlich, oder hat er das nur gemacht, weil er das für Unna und die Rotte gemacht hat. Mhm. Und diese feinen Mechaniken im Spiel, die sich dadurch ergeben, dass wir das Matriarchat bespielen, die machen es wertvoll im Spiel, in der Diversität der Spielenden, die es so gibt, das mal herauszufinden, wie sich das anfühlt.
Ja. Vielen Dank. Das waren, glaube ich, die besten tollen Abschlussworte, die man dafür finden kann. liebe Laura, liebe Nina, es war großartig, dass ihr dabei wart. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke euch.
Für diese tolle Darstellung eures Landes und dieses Konzeptes, was ich ja mega, mega interessant finde.
Hit us up.
Ja. No problem. Es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch.
Auch vielen, vielen lieben Dank
auch. Und wir hoffen.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vor allen Dingen darüber halt einfach auch mal so reden zu können. Besonders, weil das Land halt auch noch nicht lange wieder bespielt wird. Mhm. Ist eigentlich was Schönes. Und gerade weil das Konzept so besonders ist, ist es auch manchmal ein bisschen schwer, das wirklich zu erklären. Mhm. Vielen lieben Dank für den Raum dafür.
Oh, gerne. Viel
Spaß.
Gerne. Klar. Dann sehen wir uns hoffentlich auf der nächsten Con und unseren HörerInnen. Ja,
hoffentlich.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank und bis bald.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Danke.